einfach von diesem Gästezimmer rüber ins Schlafzimmer. Das Gästezimmer war nicht belegt.
Ja.
Das Schlafzimmer war auch leer. Mhm. Und ich hatte dann nachher bloß ein gemischtes Gefühl, weil ich in das Schlafzimmer sollte.
Ja, ja.
Passte mir nicht so richtig.
Aber Sie haben schon erzählt, Sie haben Ihre Mutter da gleich gesagt.
Ja, ja, aber die hat es nicht ernst genommen. Sie sagte mir auch kürzlich noch, als wir darüber sprachen, sagte er, ich habe das nicht ernst genommen, das ist so eine Kinderfantasie. Und dann diese Erinnerung 5 Jahre später in dem Museum.
Wie alt, wie spät war es denn eigentlich?
Als das passierte.
Ja. War das abends schon?
Oder ja, das war abends, ich schätze so 7, 8.
Ja, ja. So im, Oktober oder
das später? Das muss November, Dezember 30 gewesen
sein. Also muss es schon dunkel gewesen sein.
Das war dunkel gewesen. Der Flur war erleuchtet von so einer kleinen Flurlampe.
Ja.
Die war an und sonst wäre mir gar nicht aufgefallen. Die wurde ja angeleuchtet.
Ja, ja. Und die hat aber nicht zu Ihnen geguckt, die hat ja die Augen zugehabt.
Ich hatte darauf gewartet, ich dachte, die will mit mir spielen. Und hatte mich da schon drauf gefreut. Ich dachte, weil die so komisch angezogen ist, gibt das einen Mordspaß, wenn ich mit der hübschen Tante zu uns reinlaufe und sage, guck mal, hab Besuch und so. Ich wusste doch, ich hatte doch überhaupt nur, ich war völlig achtlos. Ich dachte, wenn ein Erwachsener auftaucht, die spielen doch immer mit mir.
Ja.
So was habe ich doch überhaupt nicht gedacht.
Ja, ja, ja. Und später haben Sie also in solcher
Und die hat überhaupt auf nichts reagiert. Ja. Und das hatte mich so ein bisschen stutzig gemacht. Ich dachte, ist die denn doof? Und die guckt nicht, die macht die Augen zu, rennt auf die Wand zu, aber stört die überhaupt nicht. Und, dann...
Ja, aber sie hat aber die Hände vor sich
vorgestreckt. Der läuft ja trotzdem einfach durch.
Ja, ja.
Also das hatte mich dann so furchtbar schockiert. Und dann, wie gesagt, eben Jahre später dieses Bild. Genau dasselbe Bild wieder.
Machte die nur den Eindruck, als ob die etwas transparent wäre? Oder
überhaupt nicht. Ich nahm an, das ist irgendwie eine fremde Tante, die mit mir spielen wollte.
Ja.
Aber wie gesagt, nicht ganz. Das Gesicht einer Schlafenden, die auf nichts reagiert, mich nicht wahrnimmt, tut, wie wenn ich nicht da wäre, hat die Füße nicht mal auf dem Boden. Und nachher dann sehe ich das Bild einer ägyptischen Prinzessin, die schon Jahrtausende tot ist. Und ich sehe auch noch den nackten, ausgewickelten Körper, der nun aber gar nicht der Ansehen
ist. Ja.
Ich dachte mir auch, das Kind schon in einem, dass es irgendwie darauf gar nicht ankommt.
Wahrscheinlich können das auch bloß sehr wenig Menschen aushalten, so ein Schock, nicht? Also wenn ich mir vorstelle, dass das als Kind ein anderer erlebt.
Also diese Geschichte, die der nicht so war, noch zu verkraften. Aber das jetzt, das war noch nicht einmal.
Ach so, Sie meinen, dass das andere war schlimmer, nicht?
Ich war da als Kind schön, nicht? Dass ich kapierte das nicht, das ist eben eine Tante und aus irgendwelchen Gründen ist die stur und will nichts von mir. Und das war erst ein bisschen beleidigt. Der Schock kam erst, als die in der Wand läuft und ich wusste, dass man da blaue Flecke kriegt. Aber die verschwand da einfach drin. Das hat erstmal bloß Furcht ausgelöst, weil das so nicht zu fassen war.
Ja.
Aber dann, das war ja nicht mal sicher, das war Winter 30, das andere im Sommer 35.
Ja.
Nicht? Wir wohnen noch in der Rotstraße. Dann in dem Museum, dass ich da plötzlich genau dieselbe Dame wiedersehe und stelle fest, das war eine Tochter eines der Ramses-Pharaonen, die aber schon vor, ich weiß nicht wie viel tausend Jahren gestorben ist.
Ja, ja.
Das sieht wie eine alte Bekannte aus. Ja. Ich muss eine furchtbar dumme Figur da gegeben haben. Und dann, das war so verwirrend auch für mich. Ich war eigentlich den Tag über nicht mehr ansprechbar. Ich habe die Nacht nicht geschlafen, weil ich immer wieder dieses Mädchengesicht vor mir sah. Ich wurde auch schreckhaft.
Ja.
Und dann war ich eigentlich von der Zeit an, hatte ich mich eigentlich ziemlich, ich fühlte ein Doppelleben zu führen. Nicht so von den Spielkameraden mehr und viel mehr zurückgezogen und es schien mir alles so bildlos und so bedeutungslos alles zu sein. Es prägt einen.
Ja. Hatten Sie jemanden erzählt davon jetzt nach dem Museum?
Nein.
Haben Sie sich darum gekümmert nachher doch mal?
Bitte?
Haben Sie sich um die ägyptische Prinzessin
ich
daraufhin gekümmert?
Ich war da vielleicht so 11, 12 Jahre alt.
Ja.
Ich fing an, zunächst mal Keilschriftzeichen nachzuahmen.
Ja.
Dann interessierte mich eigentlich alles, was ich über das alte Ägypten erfahren konnte. Ja. Deshalb habe ich eigentlich eine ganze Menge Wissen angesammelt. Mhm. Ich wusste zum Beispiel, dass das Wort Nil unbekannt war. Man hätte, hätte ich nach dem Nil gefragt, dann hätten die gewusst, was will der eigentlich. Mhm. Ich wusste, der hieß Jarro. Das heißt einfach Fluss auf Deutsch, weil der einzige Fluss ist, der sich fährt. Ich wusste, dass es das Land der schwarzen Erde genannt wurde. Ich wusste dann viel auch über die Einwohner. Ich wusste, dass es zum Beispiel seltsame Moden gab in Ägypten. Dass zum Beispiel eine Zeit lang die Damen nur so lange Faltenröcke trugen und mit freiem Oberkörper. Und dass es dann genau das Gegenteil umschlug, kam ein Kleidungsstück auf aus der Stadt Pelusia. Und aus hygienischen Gründen hatten die das gemacht, weil es hier heiß ist und staubig. Die Frauen wollten möglichst oft ins Wasser. Mhm. Und es gab eine Zeit, da liefen die rum mit dem pelusischen Kleidungsstück, das ging bis zum Gürtel. Ja, von dort ab waren sie ohne jede Bekleidung, damit die immer schnell ins frische Wasser konnten. Wo später ging mir auf, dass das eine ganze Bademode gewesen ist. Mhm. Aber das Wort, das Kleidungsstück aus Pelusia, das wurde im Mittelalter die Pelusische genannt, da ist das Wort Bluse rausgeworden. Das wusste ich damals auch. Mhm. Und ich wusste auch, dass Daedalus zu den Ägypterinnen aus dieser Epoche Stellung nahm. Mhm. Er ist da doch nach Ägypten gekommen. Er sollte da auch irgendwas bauen. Das war so eine Art Ingenieur damals.
Ja.
Mhm. Ich wusste, dass er zum Beispiel sagt, ja, die Sprache ist schon merkwürdig. Die kannten die nicht persönliche Anrede, wie wir auch die Sie-Form. Mhm. Und das kannten aber die Griechen nicht. Und er sagte, diese Leute sind komisch, wenn die mit einem reden, tun die, als ob man gar nicht da wäre. Mhm. Nicht? Und außerdem, bei den Frauen geht die Reinlichkeit zu Lasten der Sittsamkeit. So. Ich wusste da eine ganze Menge über diese Dinge, aber an sich.
Welche Bücher hatten Sie denn da? Vom Erdmann oder?
Ich habe keine Ahnung, was das alles war. Ach, was man als Dinge so von 11, 12 Jahren so zusammen.
Da konnten Sie sich Bücher kaufen oder?
Nee, da war schon mal da was geliehen, da mal reingeguckt. Ja. Nicht systematisch, einfach durch diesen Schock wurde das auch. Ich wollte einfach mehr davon wissen.
Ja, ja.
Ich wusste dann zum Beispiel, dass es dann zwei Pharaonen gab, den der Roten Krone und der Weißen Krone. War Oberägypten und Unterägypten, die hatten zwei Dynastien. Und dass dann einer daherkam, es war ein Fremder, habe ich gelesen, man wusste nie so richtig, wie wir den Namen sprechen, mit Khufu. Und das war ein energischer Mann, war gar kein Ägypter. Und der Bursche setzte sich eigenmächtig, beide großen Länder. Und der hat dann die erste große uralte Pyramide gebaut. Herodot nannte ihn nicht Khufu, sondern Cheops, weil kein Grieche so einen Namen aussprechen kann. Dann habe ich zum Beispiel erfahren, dass das Wort Pyramide kein ägyptisches Wort ist. Die haben das ganz anders genannt.
Ein griechisches
Wort.
Ja.
Und zwar kommt das Wort von Weizenmaß, Pyros Metron. Aha. Metron heißt Maß, Pyros Weizen. Mhm. Dann ging ich der Sache nach, dass die Ägypter ein ganz hohes Wissen hatten. Mhm. Die kannten nämlich schon analytische Geometrie. Mhm. Und hatten im Sand ebene Flächen gemacht. Und haben Koordinatensystem sich zurechtgemacht. Jetzt hatten die aber keine Maßstäbe, dass er da nun Linien ziehen können. Mhm. Und haben nun klugerweise Weizenkörnchen genommen und haben damit das Netz ausgerechnet, haben dann Netz bekommen.
Ja.
Und da die alle egal sind, hatten sie jetzt einen Bezugspunkt, die 0, die 1 und einen Maßstab. Mhm. Und da haben die Burschen analytische Geometrie gemacht und nachweislich kannten die Zahl Pi erstaunlich genau. Mhm. Mit diesen Mitteln. Und diese Mathematik, der wird es heute kartesische analytische Geometrie nennen, nannten die Weizenmesskunst, weil man Weizenkörnchen ausgelegt wurde. Ja. Und nun das Merkwürdige, Pyramide kommt von Pyros Metron, das Weizenmaß. Aha. Und Weizenmesskunst war die Wissenschaft der Mathematik und Astronomie von damals. Ja. Und dann habe ich von Yatzi Smith gelesen, das war ein Ägyptologe und Pyramidenforscher, und der hat dann festgestellt, dass gerade in dieser Cheops-Pyramide das gesamte Wissen der damaligen Zeit symbolisiert worden ist. Daher Pyros Metron.
Das und dann bedeutet, waren die Pyramidenbauer wahrscheinlich auch nicht bloß auf wenige beschränkte, wenige Architekten, sondern die ganze Kaste wird wahrscheinlich gemacht
haben. Und zwar diese eine Pyramide symbolisiert das alles. Alles, was danach kam, ob das die Menkaura-Pyramide, die Chefre-Pyramide, das waren Protzereien der jeweiligen Pharaonen.
Ja.
Die dann sich riesige Totenmale setzten, aber ohne jeden Geist.
Ja.
Mhm. In der Cheops-Pyramide hat man nie eine Mumie gefunden.
Ja, ja.
Und auch nie einen Sarkophag, denn das, ja, was als, ja, Sarkophag hingestellt wird, warum? Er hat nie einen Deckel gehabt.
Ja.
Denn Harun al-Rashid hatte damals die Pyramide aufgebrochen, weil die stehlen wollten.
Mhm.
Und hatte schon erstaunt berichtet, es ist nichts, nicht mal eine Wandmalerei.
Wer
nichts.
Ist das Harun al-Rashid? Habe ich auch von gehört, aber wer war das
eigentlich? Oh, das war so ein Kalif, glaube ich. Mhm. Und er dachte, da sind die ganze Pyramide mit Schätzen vollgestopft.
Ja, ja.
Mhm. Und so dumm wie die waren, hat er sie aufgebrochen. Das war eine der größten Kulturschanden, die es gab. Mhm. Und dann ist er in den Gängen darum geirrt und hatte bloß und poliert im schwarzen Granit seltsame Linien gesehen, die, ja, eingraviert waren. Kein Mensch, bis heute weiß man nicht, was das bedeutet.
Mhm.
Und dann eine Kammer mit einem hohlen, leeren Sarkophag, wie wenn da einer vergessen hätte zu sterben.
Ja.
Man hat später, habe ich gehört, in einer Mastaba die Leiche von dem Pharao Cheops gefunden.
Mhm.
Ganz bescheiden neben, ja, der Pyramide, ja, nicht drin.
Aha. Mhm. Seltsam.
Dann dieser, ja, merkwürdige Maßstab. Es gibt zum Beispiel über diesen hohlen Gefäß gibt es ein eingraviert, ein aus Granit, aus schwarzem Granit, ein Stab. Mhm. Ein Relief aus, ganz schlicht.
Ja.
Und darunter fünf Farben in Schichten.
Mhm.
Das ist alles.
Komisch.
Mhm. Das sind fünf Schichten,
ja,
mit verschiedenen,
ja,
Farben in Granit. Aus, mhm, einem Material, was für die Ewigkeit gebaut ist.
Ja.
Mhm. Nun kam, ich glaube, es war Pierre Süßmiss, der kam auf die Idee und sagte, die fünf Schichten bedeuten das Zahlensystem. Sie haben also ein Fünfersystem gerechnet.
Mhm.
Und dieser Stab ist offensichtlich eine Maßeinheit im Fünfersystem. Und dann hat er diesen Maßstab genommen als Einheit und das 5-mal-5-fache davon, nannte er dann einen Pyramidenmeter.
Ja.
Mhm. Und dann war das erstaunlich, wenn man sich die Pyramide in dieser Einheit ausmisst, kommt es zu ganz eigenartigen Proportionalitäten und zu ganz eigenartigen Zahlenverhältnissen, die beweisen, dass die Ägypter sehr viel von der Astronomie wussten, die das heliozentrische Weltbild kannten,
ja,
die etwas über den Jahresumlauf und die Eigenrotation der Erde wussten.
Wie das?
Und,
ja, auch das,
und wenn man jetzt zum Beispiel in diesem Pyramidenmaß den Hohlraum ausmisst und die Gesamtkammer,
ja,
und beide Maße durcheinander dividiert, kommt man auf die Zahl 5,5. Und das ist das spezifische Gewicht des gesamten Erdballs. Kann Zufall sein, aber
ja, ja.
Außerdem soll die Akustik enorm sein. Da sollen gesprochene Worte lange nachhalten.
Ja.
Sehr, ja, seltsam,
ja, ja, ja.
Und das habe ich damals alles durch diesen Schock gelernt. Das,
ja,
das hat Spaß gemacht. Ich wusste mehr als andere Kinder.
Ja,
und man konnte bloß mit Tagen drüber reden.
Wie ist und, schon, auch,
und schon gar nicht über diesen Schock damals in dem Pergamon-Museum. Der saß mir noch lange gegangen. Aber echt.
Wann hat sich denn das gelegt dann etwa? Oder hast
du das Gott, ja, dann kam man zum Jungvolk.
Ja, ja. Also nicht gut, ja. Das ist
nachher war es so, dass der Schock gar nicht mehr war.
Ja.
Nee, ich hatte immer so ein vertrautes Gefühl, wenn ich von dieser Pharaonentochter hörte.
Ja.
Also ungefähr, wie man heimlich ein Mädchen hat. Ja.
Ja.
Also so ein vertrautes Gefühl, auch die, ja, ja. Und dann hatte man so das Gefühl, naja, ich weiß man was von der, was ihr nicht wisst.
Ja, ja, ja.
Ungefähr. Und
wissen Sie jetzt, wie die heißt? Oder haben Sie sich da mal erkundigt, wie viele Töchter Ramses, ja, hatte und wer es sein
war
konnte?
Auch, das war der Name. Ich habe den einfach nicht mitgekriegt.
Ja,
ich habe den auch als Kind nicht aussprechen können.
Ja.
Nicht? Man könnte das Pergamon-Museum, man müsste mal aus Berlin gehen.
Braucht man bloß mal, ja, oder die Gräfin Klinkerström, die kennt ja auch alle die ganzen Verwandtschaftsverhältnisse.
Das ist ein 18-jähriges Mädchen,
ja,
die Tochter eines der Pharaonen, der Ramses-Dynastie.
Ja.
Deren Leiche im Pergamon-Museum aus dem zu Demonstrationszwecken, ja, ausgewickelt wurde.
Ja, ja.
Aus diesen aha, Tüchern.
Aha,
nicht? Und wie heißt die?
Ja.
Ja, ausgesprochen hübscher Kerl, also wenn das Bild echt ist, war ein ausgesprochen hübscher Kerl. Und da, aber ich nehme an, dass das Bild echt ist, weil dieses Phantom das gleiche Bild lieferte.
Wir haben noch Wein, Sie wissen.
Bitte?
Wir haben noch Wein,
ja,
das mal zwischen. Ja. So. Aber ich glaube, dass das
gar nicht mehr schockierend gesehen.
Ja.
Ich hatte immer so angenehmes Gefühl, nicht?
Ja, ja.
Und sagte mir auch, gut, eigentlich, die Kleine ist eben sehr jung gestorben, schade.
Ja, ja. Ach, schockierend ist es nur eigentlich, oder bleibt es dann noch, wenn man nicht weiß, welchen Zweck das Ganze hat und was da eigentlich los war.
Das stört mich nicht weiter.
Nee,
aber Lyra sagte mir, dem habe ich das erzählt.
Ja.
Und Lyra sagte mir, verstehen. Es gibt so manchmal sogar geheimnisvolle Verbindungen.
Ja.
Die kann ihnen ja sehr gut gesonnen sein.
Ja.
Auch dieses angenehme Gefühl hinterher, dass man gern an ein Mädchen denkt, was man nie gesehen hat.
Ja.
Aber er sagte, es kann sein, dass diese Dame ihnen sehr, sehr gut gesonnen und bewogen ist. Die Aufmachung könnte eine Warnung sein.
Hm.
Die große blutige Flecke, so sah nämlich meine Kleidung aus.
Ja,
aha. Und zwar gerade 14 Jahre drauf oder 13,5 Jahre später.
Ja, ja. Und eine Warnung, von wegen, die Augen nur sind geschlossen, die Hände sind nach vorne gestreckt, so weg.
Die gehen dann verloren.
Ja.
Und
verschwinden,
das alles Wand. Blut mit großen rostroten Blutflecken bedeckt.
Ja.
Lyra sagt, das hat man oft, dass in diesen Symbolen eine Botschaft gegeben wird, die nicht gesprochen werden kann.
Ja,
allerdings eine völlig sinnlose Maßnahme, denn ein kleiner Junge von 5 Jahren kapiert das nicht, er wird bloß bange und brüllt.
Ja.
Das war fast bei ägyptischen
vielleicht ist das eine Botschaft eigentlich an die Zeit danach gewesen, dass sie auch da wieder dran dachten, was war denn, was habe ich denn früher alles erlebt?
Bloß, dann ist es zu spät.
Ja, das ist zu spät.
Dann ist es zu spät.
Aber nicht, muss ja nicht unbedingt sein. Sie kann ja dann, die kann ja die Botschaft sein, denk weiter. Nicht? Denk
schau an nach. Sache.
Ja.
Und man findet das Bild später.
Ja.
Das ist natürlich drastisch, denn daraufhin wurde mir klar, das war mir schon als Kind eigentlich immer, ich konnte es nicht richtig sagen, aber ich hatte immer das Gefühl, mit dem menschlichen Sterben hat das irgendetwas auf sich, was wir noch nicht begreifen.
Ja.
Das war für mich eigentlich eine klare, sichere Sache.
Ja.
Und dann, an sich als Botschaft gesehen, als Warnung, dass ich einen gefährlichen Kurs gehe, kann ich mir nicht vorstellen, weil das eine völlig idiotische Warnung ist, es hat keinen Sinn, dass einem kleinen Jungen zu zeigen.
Ja, ja.
Es sei denn, dass die ägyptischen Kinder anders waren. Hm. Die waren wohl auch anders, denn die
hatten so
einen Sinn, aber
ja.
Wenn einer eben so ein Dummkopf ist, dann muss er eben ins Schicksal reinlaufen.
Ja.
Und dann verlor sich. Wie gesagt, die Scheu hatte sich dann vollkommen verloren. Ich hatte als eine ganze Menge von Ägypten gelernt.
Ja.
Unaussprechliche Namen. Hohe Kultur. Eine unmögliche Schrift.
Ich meine, die haben ja alle abgeschrieben. Die Griechen haben ja alles von den Ägyptern.
Das haben die
Und die Araber haben dann nachher noch
von den Ägyptern, das war
die haben nicht
ein
viel
ganz hohes Niveau.
Die Araber hatten übrigens, habe ich gehört, eben Griechen in ihrem Weltreich. Und das waren praktisch die Lehrer der Araber. Aber die Griechen im arabischen Weltreich waren eigentlich die Wissensträger, nicht die Araber selber. Ich meine, jetzt prozentual
gesehen. Und die Griechen hatten das Wissen nämlich von den Ägyptern. Und das war ein uraltes Wissen, gegen das eigentlich das griechische Wissen doch verhältnismäßig blass
war. War es blass und das Wissen über den Menschen und die Geistesfähigkeit ist heute noch blass.
Wie haben eigentlich die Ägypter dieses hohe Wissen übermitteln können mit einer so primitiven Schrift?
Tja.
Denn die Hieroglyphenschrift ist nun wirklich keine Sternstunde.
Mein Gott,
da muss ich doch, ich habe es doch selber versucht früher, da muss ich ja für jeden Buchstaben ein Bild malen.
Ja.
Der Fengen meint, das heißt heilige Schnitzereien. Ja, wenn ich dann natürlich so rumschnippel an Holz, dann kann ich mir die Zeit nehmen. Aber wie haben die eigentlich auf diese Weise Wissen vermittelt? Oder hatten die in Wahrheit irgendeine Kursivschrift, die verloren
ist? Ja, ich weiß nicht, das Koptische ist ja dann später erst gekommen.
Aber zum Beispiel diese sumerische Schrift, die war, glaube ich, älter. Vielleicht haben die aus Mesopotamien diese Schrift sich geholt.
Vielleicht gab es mehrere,
denn es ist so, dass man zum Beispiel Steinplatten gefunden hat im hethitischen Raum.
Ja.
Das waren Abrechnungen des Hethiterfürsten beim ägyptischen Pharao über geliefertes Getreide.
Ja.
Da hatte der Pharao Getreide geliefert und die Hethiter mussten mit irgendwas bezahlen. Und das hat man in Keilschrift geschrieben.
Ja.
Also ich nehme an, die haben wahrscheinlich in der Keilschrift geschrieben. In dem Josef-Roman, der Josef, da sagt doch auch, ich kann sogar in Steinen lesen und Keilen schreiben. Also die wahrscheinlich haben die diese sehr, der Abrahamson sagte mir auch, also wenn sich überlegt, wie das zustande kam, das war eine sehr praktische Kursivschrift. Die haben sogar so eine Art Einschreibbriefe gehabt, die noch nicht mal geöffnet werden und gefälscht werden konnten. Nur die Sumerer sind nie richtig hochgekommen. Und wurden von den Ägyptern vielleicht auch nicht ernst genommen, aber kurz, ich habe mich dann damit so ein bisschen auseinandergesetzt und dann geriet das dieses ganze Erleben zunächst so ein bisschen in Verdrängung und Vergessenheit.
Ja.
Und erst später kamen diese Erinnerungen wieder. Und jetzt sehe ich das eigentlich gut. Aus großer Distanz und mit einem gewissen Verständnis, so manches wird mir da eigentlich klar und sicher gespielt haben kann. Gut, man hat ein echtes Spukphänomen erlebt, was hinterher eine glänzende Bestätigung fand, indem man das lebendige Bild der betreffenden Dame makabererweise auf den Sargdeckel sieht.
Tja.
Aber das war nun mal so, die haben das immer noch schnell draufgemalt.
Naja.
Ja, erstens Ereignisstrukturen sind.
Ja.
Mit Sicherheit.
Ja.
Und zugleich auch mit Sicherheit Zentren von Wechselwirkung.
Hm.
Und dann dieser über Geodäten wechselt und kommt dann automatisch, weil es Eichinvariante und Nicht-Eichinvariante Wechselbeziehung geben muss, kommen wir zur nicht-thermitischen Geometrie.
Ja.
Darin versteckt sich nämlich die Tatsache der Eichinvarianten und Nicht-Eichinvarianten Wechselwirkung.
Mhm.
Eine größere Bedeutung hat das aber nicht.
Ja.
Nicht? Und dann kommt man zur nicht-thermitischen Geometrie und dann läuft das wie gehabt.
Mhm.
Natürlich nur verbesserte kleine Irrtümer kommen raus, dann werde ich die Normen, wer sind die Normen? Sie haben ja zum Glück diese ganzen anderen Fehler schon korrigiert, das werde ich nämlich benutzen.
Erinnern
mich noch,
das habe ich jetzt
gut aufbewahrt.
Ja, manche, ja.
Nee, das ist alles raus. 70 Schreibfehler, praktisch jede Formel falsch, ja.
Naja, es ist so schlimm, ist ja nun wieder nicht.
doch, ist so.
Jede Formel.
Weil die Mathilde Ope, die sagte mir direkt, das lag daran, weil sie so oft gestört wurde bei der Arbeit.
Ja.
Die musste ja alles Mögliche zugleich machen.
Ja,
jetzt immer so im Multiband, denn irgendwas aus der Parapsychologie. Dann wieder das, dann kam Telefon dazwischen, dann wieder abgerufen. Mathilde, das muss
ich machen. Wie heißt die Mathilde jetzt?
Okay. Und sie sagt so, dann kriege ich ihn doch ins Gehirn.
Ja, ja.
Das ist ein Wunder. Aber jetzt weiß ich
nicht. Ja, ich glaube, langsam müssen wir
schon denken. Ich mache
ihren Mann
ja. Das ist ein netter, lieber Mensch.
Ja, was macht er denn eigentlich wirklich?
Ja, ein freundlicher, netter Mensch.
Ja, ja.
Voll lieb.